Ich bete vor der Predigt noch mit uns. Und lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du der bist, der unwandelbar ist, der Fels ist, auf den wir uns verlassen können. Und wir danken dir dafür, dass das dann auch für dein Wort gilt, dass es ein sicherer Halt für uns ist. Und wir wollen dich darum bitten, dass du jetzt auch zu uns redest und dass es dein Wort an uns heute Morgen wird und dass wir offene Ohren und offene Herzen haben für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir greifen in den kommenden Wochen einen Faden von vor etwas mehr als einem Jahr auf. Manche werden sich vielleicht noch dunkel daran erinnern, dass wir im Herbst 2022 angefangen haben, uns mit der sogenannten Bergpredigt auseinanderzusetzen, dieser bekanntesten Rede von Jesus aus dem Matthäusevangelium. Und nach einem Kapitel kam dann die Adventszeit und dann kam viel anderes und wir haben erstmal andere Themen betrachtet, aber ich möchte das jetzt gerne aufgreifen. Wer jetzt sagt, das ist ja ewig her und ich will da irgendwie gerne noch mal ein bisschen reinschauen. Es gibt die Predigten von damals auch noch zu hören auf der Homepage. Man muss ein bisschen suchen, aber die Predigten ab September 2022, da geht's los, um den Einstieg noch mal so zu bekommen. Und es geht in dieser Rede darum, wie das eigentlich aussehen kann, dass wir als Bürger von Gottes neuer Welt jetzt und heute in dieser Welt leben. Es geht darum, dass Jesus mit dieser Bergpredigt gewissermaßen wie eine Regierungserklärung abgibt und sagt, da wo ich König bin, da soll das Leben von Menschen miteinander so auf diese Art und Weise gestaltet sein. Und wir Christen sind ja irgendwie immer Bürger zweier Welten. Wir leben in dieser Welt und das bringt seine Verantwortungen mit sich und seine Pflichten mit sich. Und wir sind aber auch Bürger einer neuen Welt. Und das ist nicht das Gleiche, aber es ist eben auch nicht voneinander zu trennen. Es gibt natürlich Bereiche, wo das irgendwo überlappt. Aber Jesus macht deutlich, wie es zugeht, wenn er König ist. Deswegen ist das auch kein Regierungsprogramm für Staaten. Das ist jetzt nicht das, was man eins zu eins auf die Politik übertragen kann. Aber wenn Jesus regiert, so wie es mal in Ewigkeit sein wird, wie wir es eben auch gesungen haben, wenn wir am Weltenende vor ihm stehen, davon kann heute schon etwas sichtbar werden. Und wenn man das erste Kapitel dieser Bergpredigt, Matthäus 5, sich anschaut, dann geht es ganz viel um diesen Unterschied. Was für einen Unterschied das macht, ob ich lebe, wie diese Welt lebt, nach den Maßstäben dieser Welt, oder ob ich neue Maßstäbe habe. Da ist ganz viel zu merken von einer Gegenkultur, die ganz anders ist als das, was hier in dieser Welt oft zählt. Und da geht es dann heute weiter. Und das ist interessant, für alle die, die schon als Nachfolger dieses Königs leben, das ist für uns nochmal so ein Update und vielleicht auch nochmal ein Hinweis, ja, das ist das, wie es eigentlich gedacht ist. Aber es ist natürlich auch interessant für alle die, die überlegen, ob sie sich diesem König anschließen, ob sie Bürger seines Königreichs werden möchten, dass sie ein bisschen was davon ahnen, wie es da zugeht, wo er regiert. Und eins ist in dem ersten Kapitel schon deutlich geworden und das wird auch in dem Text heute ganz zentral deutlich. Es geht in diesem Königreich um mehr als eine einfach nur nach außen getragene Frömmigkeit. Es geht um mehr als einfach nur so einigermaßen den Regelmaßstab einzuhalten und nach außen irgendwie alles richtig zu machen. Es geht nicht einfach nur darum, das Erwartete zu tun, sondern an manchen Stellen auch mehr als das, das Unerwartete. Und wir merken, dass Gottes Maßstab nochmal ein bisschen anders ist als der menschliche Maßstab. Dieses erste Kapitel, das schließt mit dieser steilen Aussage, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Anspruch, den Jesus hier an seine Nachfolger legt. Und da merken wir schon, das ist etwas, das funktioniert nicht aus eigener Kraft. Da brauchen wir eine tiefgreifende Erneuerung von innen heraus. Und das merken wir auch heute in diesem Text, wenn es um das Thema geht, christliche Religiosität echt statt geheuchelt. Und wir schauen uns diesen Text an aus Matthäus 6 und der taucht auch hier vorne auf, kann man also in der eigenen Bibel mitlesen oder hier vorne Matthäus 6, die Verse 1 bis 6 und dann noch 16 bis 18 zwischendrin, sparen wir ein paar Verse aus, die sind dann nächste Woche dran. Da sagt Jesus, hütet euch eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater im Himmel, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Worum geht es in diesem Text? Kurz zusammengefasst geht es um zwei Optionen, die in unterschiedlichen Situationen deutlich werden. Und es geht um die Frage, welches die zukunftsträchtigere ist. Und das pflücken wir noch ein bisschen auseinander und schauen uns das in einzelnen Schritten an. Zwei Optionen. Jesus beginnt diesen Abschnitt mit einigen neuen Veranschaulichungen und dann eben auch mit dieser Warnung. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Es ist also diese Frage an seine Nachfolger, wie sieht eigentlich deine gelebte Frömmigkeit aus? Was ist dir dabei wichtig? Und das ist dann schon eigentlich eine direkte Verknüpfung zu vorher, denn dieses Wort Frömmigkeit, das lässt sich auch mit Gerechtigkeit übersetzen. Also vorher, in einigen Versen vorher sagt Jesus, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die, die die Schriftgelehrten und Pharisäer haben. Und das war ja so der damals höchste Maßstab. Das waren die Superfrommen. Und Jesus sagt, das muss bei euch eigentlich ein bisschen besser sein. Und daran knüpft er hier an, wenn er sagt, und hütet euch diese Gerechtigkeit, eure Frömmigkeit vor den Menschen so zur Schau zu stellen. Es geht also auch für uns und für die Leute damals, aber auch für uns für die Frage, wie wollen wir unseren Glauben leben? Wie sieht es konkret aus? Und man kann es kurz zusammenfassen und alles andere ist dann eigentlich Veranschaulichung. Es gibt zwei Optionen. Hast du einen Fokus auf andere Menschen oder haben wir den Fokus auf Gott? Und Jesus ist an der Stelle relativ radikal und sagt, es geht nur entweder oder. Worum geht es beim gelebten Glauben? Geht es um die Anerkennung durch andere Menschen oder die Anerkennung durch Gott? Und an der Stelle haben jetzt vielleicht manche noch einen anderen Vers aus dem 5. Kapitel aus der Bergpredigt im Hinterkopf, und da taucht so ein leichter innerer Widerspruch auf, denn Jesus hat an anderer Stelle ja auch mal gesagt, wir sollen ein Licht sein, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Was denn nun? Sollen wir den Glauben jetzt im Verborgenen leben oder sollen wir ihn sichtbar leben? Ich denke, es sind zwei Seiten einer Medaille. Der christliche Glaube hat immer eine öffentliche Dimension. Da, wo wir das leben, was wir glauben, da wird das nach außen irgendwie einen Unterschied machen. Da soll auch etwas davon sichtbar werden. Aber es soll eben nicht darum gehen, dass wir durch das, was wir tun, den Beifall von den anderen bekommen und dass das dann das ist, was unsere Identität ausmacht. Dass wir sagen, so sind wir. Das kriegen wir doch super auf die Reihe und alle finden das toll und alle klopfen uns auf die Schulter. Und da sind wir dann auch schon beim Kern dieses Textes. Worum geht es uns? Woran machen wir, könnte man ein bisschen anders ausdrücken, woran machen wir unseren Wert, unsere Identität fest? Hängen wir uns an dem auf, was andere Menschen über uns denken? Oder suchen wir Wert und Anerkennung, Identität, unsere Sicherheit, suchen wir sie in Gott? Und ich denke, an der Stelle sind wir uns alle relativ einig, jeder von uns wünscht sich an irgendeiner Stelle diese Anerkennung. Wir brauchen diese Bestätigung auch, das gehört irgendwie auch so zum Menschsein dazu, dass wir eine Rückmeldung bekommen für das, was wir tun. und dass wir auch nach etwas suchen, was dauerhaften Bestand hat. Das ist wahrscheinlich auch den meisten einsichtig. Und die Bibel sagt ja, dass wir Menschen uns am Anfang von Gott losgesagt haben. Dass Gott mal der war, der uns geschaffen hat und der damit auch Identität und Wert und Bestimmung in uns reingelegt hat. Und in dem Moment, wo Menschen sich von Gott losgesagt haben, da ist das eben auch verloren gegangen. Und wenn diese Bindung an Gott fehlt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Identität selbst zu bestimmen. Dann müssen wir selber eben Gott spielen und selber bestimmen, wer wir sind oder selber einen Wert schaffen, weil wir niemanden mehr haben, der uns das zuspricht. Und Jesus sagt, so soll es aber eigentlich nicht sein. Wir sollen die Bindung an den Schöpfer wieder suchen. Wir sollen uns von ihm in unser Leben hineinsprechen lassen, aber dann von ihm auch sagen lassen, wer wir sind und wozu wir da sind und was dauerhaft hält. Diese Frage, die steht eben im Raum. Wenn wir Bürger sind von Gottes Reich, was und wer bestimmt dann in unserem Leben? Wer darf den Ton angeben? Warum sagt Jesus, dass wir unser Licht scheinen lassen sollen vor den Menschen, damit andere Menschen Gott die Ehre geben? Warum sagt er aber hier, wir sollen unsere Frömmigkeit nicht zur Schau stellen, auch damit Gott die Ehre bekommt? In beiden Fällen geht es darum. Und weil in uns Menschen und eben auch in uns langjährigen Christen diese Tendenz immer wieder drinsteckt, uns um uns selber zu drehen, deshalb sagt er hier nochmal bewusst, achtet darauf, woran macht ihr euch fest? Deshalb haben wir das auch unter anderem bewusst in unsere Gemeindewerte reingeschrieben. Es soll uns um die Ehre Gottes gehen. Was wir tun, so heißt es, das soll nicht dazu führen, dass wir Ansehen bei anderen Menschen bekommen, sondern Gott soll groß gemacht werden. Und darum geht es Jesus hier auch. Anerkennung von Menschen oder Anerkennung bei Gott. Es geht um ein Entweder-Oder. Das sind diese zwei Optionen. Und um das ein bisschen praktischer zu machen, dann greift Jesus drei Fallbeispiele heraus und sagt, so soll es nicht sein, beziehungsweise so soll es sein. Das ist der zweite Punkt, wie diese Optionen in unterschiedlichen Situationen deutlich werden. Und es sind diese drei Beispiele: Spenden, Beten und Fasten. Und vielleicht sind die für dich nicht alle gleichermaßen vertraut, deswegen ist es ja dann auch gut, dass es drei verschiedene gibt und dann gibt es hoffentlich eins, wo jeder sich irgendwie drin wiederfinden kann. Und wie gesagt, das Thema Beten, das werden wir beim nächsten Mal dann noch ein bisschen ausführlicher anschauen. Aber wir fangen mal mit dem Spenden an. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen. Also die damalige Praxis, die es tatsächlich wohl gab, war offensichtlich, dass diese Spenden öffentlich gegeben wurde und wenn ich dann da zum Spendenkasten gegangen bin, dann habe ich vor mir her jemanden hergehen lassen und der hat dann angekündigt, hier kommt jemand mit einer super großen Gabe und alle, die daneben standen, konnten dann sagen, wow, was für ein großzügiger Mensch. Also, wir stellen uns das vor, auf heute übertragen, hier geht nachher der Kollektenbeutel durch die Reihen und immer dann, wenn jemand einen Schein reinwirft, dann ertönt irgend so ein Jingle oder eine Fanfare, damit alle sehen, oh, das war jetzt nicht nur ein Euro, sondern das waren jetzt 10 Euro oder wie viel auch immer. Also, tue Gutes und rede darüber, sagt man ja heute manchmal. Das ist der Grundsatz, der oft so gelebt wird und Jesus sagt, nein, mach das nicht für die Anerkennung anderer Menschen. Wir haben hier keine Fanfare, wir haben hier keinen Jingle. Es lässt auch niemand, ich habe es zumindest noch nie erlebt, vor sich her posaunen, was er dann irgendwie so gespendet hat. Aber ich glaube, dass dieses Thema, welche Anerkennung suche ich die Anerkennung von Menschen oder die Anerkennung von Gott, dass die beim Thema Geld trotzdem real ist, dass diese Gefahr trotzdem da ist. Denn es gibt ja letztlich drei Wege, wie ich mit diesem Thema umgehen könnte. Ich könnte öffentlich spenden, also mit Fanfare und Posaune und so und mir von anderen auf die Schulter klopfen lassen. Oder ich könnte das ganz anonym tun, niemand kriegt was davon mit, aber ich klopfe mir selbst auf die Schulter und denke mir, was bin ich doch für ein frommer Kerl, was bin ich doch so großzügig, wenn doch alle so großzügig wären wie ich, dann wäre dem Reich Gottes doch wesentlich mehr gedient. Also die gleiche Gefahr besteht auch, nur dass ich die Anerkennung dann nicht von anderen suche, sondern eben von mir selber. Und das Ideal wäre eben, wir sind auf die Anerkennung Gottes aus. Darum geht es. Und es ist nicht einfach. Da bin ich ganz bei allen, die jetzt auch denken, boah, das ist nicht einfach. Aber dieses sich heimlich auf die Schulter klopfen ist wahrscheinlich die größere Gefahr. Deshalb sagt Jesus ja hier sogar, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Also es ist auf die Spitze getrieben, nicht mal man selber soll praktisch dabei richtig mitkriegen, was man macht. Und dann ist natürlich auch klar, das ist jetzt nicht so ganz wörtlich zu nehmen, also ich kann selbst im Online-Banking nicht blind eine Überweisung tätigen und ich kann auch je nachdem nicht mit Links unterschreiben, auch das wird schon schwierig. Aber ich denke, der Punkt ist klar. Was Jesus hier sagen will, ist, mach keine große Sache daraus. Suche deine Anerkennung und deinen Wert nicht darin, dass du selbst oder andere denken, wie toll du doch bist. Denn das ist ein religiöser Weg, dass ich selber denke, Mensch, ich krieg's doch auf die Reihe und Gott muss doch mit mir eigentlich zufrieden sein. Ich muss es eben nicht vor mir hertragen. Ich muss nicht extra eine goldene Plakette hier irgendwo kriegen oder einen Zeitungsartikel dafür bekommen. Es erinnert uns ja letztlich auch immer wieder daran, dass wir uns mit der noch so großen Spende den Zutritt zu Gottes Welt nicht verdienen können. Und das ist ja auch wichtig, wenn man jetzt diesen Text hier liest. Es geht auch dabei nicht darum, dass ich durch das richtige Verhalten ein Bürger dieses Königreiches werde, sondern es geht darum, wenn ich Bürger dieses Königreiches bin, wie ich das in der richtigen Weise lebe. Und das ist wichtig, diese Reihenfolge zu beachten. Also, daran einfach zu erinnern, mach keine große Sache daraus. Gott liebt uns auch nicht mehr, wenn wir mehr spenden. Das ist ein Punkt, der auch gesagt werden muss. Und trotzdem freut sich Gott, wenn wir großzügig sind. Klingt paradox, aber das ist das, was die Bibel dazu sagt. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat es eigentlich mit der Belohnung durch Gott auf sich? Wir haben jetzt ganz viel durch Anerkennung von Menschen, über Anerkennung von Menschen gesprochen. Wie ist das denn, wenn es hier heißt, dein Vater wird dich belohnen? Wir kommen drauf zurück. Genau. Nächstes Beispiel, das Thema Beten. Es geht um öffentliches Beten, auch das beschreibt Jesus natürlich sehr plastisch, dass es dann damals Menschen gab und die haben sich an die Straßenecken oder auch in der Synagoge, in den Versammlungen vorne hingestellt und in großen Worten, ausführlichsten Worten, salbungsvollen Worten gebetet, einfach um gesehen zu werden. Und das ist hier auch wieder das Entscheidende. Es geht ja nicht um das öffentliche Beten. Es geht nicht prinzipiell um das laute Beten. Ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher immer Angst davor hatte, wenn ich mal irgendwo bei Erwachsenen dabei war und dann wurde Gebetsgemeinschaft gemacht und ich dachte, ich muss das irgendwie irgendwann auch machen und ich habe mich immer total unwohl dabei gefühlt. Und natürlich gab es dann auch immer die, die sehr ausführlich gebetet haben und die, die den ein bisschen kürzer gemacht haben. Ich will da niemand unterstellen, dass er nur Worte gemacht hat. Aber Jesus sagt auch hier ganz klar wieder, nicht die nach außen gestellte Frömmigkeit ist das Entscheidende. Es geht erstmal um eine Beziehung zwischen Gott und dir. Dein Vater, der dich im Verborgenen sieht, dein Vater, der ins Verborgene sieht, um dessen Anerkennung geht es. Es geht nicht darum, viele Worte zu machen. Genauso geht es natürlich auch nicht darum, nicht zu beten oder dass man irgendwie Angst hat, ich könnte zu viel beten. Also das ist nicht der Punkt. Aber es ist eben wieder die Frage der Haltung. Bete ich, weil es für mich eine persönliche Zeit mit Gott ist? Und das kann natürlich im Gottesdienst oder an anderen Stellen dann auch laut und stellvertretend für andere passieren. Oder ist es, dass ich bete, weil ich meine frommen Worte vor anderen zur Schau stellen will? Drittes Beispiel dann Fasten. Das ist vielleicht das, was uns am wenigsten vertraut ist, zumindest so aus religiösen Gründen. Damals war es so, die Pharisäer, die waren sehr konsequent, die fasteten nämlich zweimal in der Woche. Zwei Tage in der Woche fasten. Und Jesus sagt ja hier nicht, mach das nicht. Also er verbietet es nicht mal. Er hat überhaupt nichts gegen Fasten. Auch wenn es in unserer Frömmigkeitstradition vielleicht eher fremd ist, vielleicht auch, weil es da manchen Missbrauch gab, so in früheren Zeiten. Aber Fasten ist ja in der Bibel immer ein Ausdruck von Neufokussierung auf Gott. Ja, wir denken an Nehemia, seine Geschichte fing damit an, dass er lange vor Gott gebetet und gefastet hat. Ein Ausdruck, ich möchte mich auf Gott ausrichten, ich bin dafür auch bereit, auf etwas zu verzichten. Ich bin auch bereit zu verzichten für andere. Heute ist das Fasten dann vielleicht eher wieder aus irgendwelchen Ernährungstrends populärer, Heilfasten, Intervallfasten und was auch immer es da alles gibt. Da muss man die Experten zu fragen. Jesus kritisiert auch hier, wie gesagt, nicht das Fasten, aber er sagt auch da wieder, mach das nicht, damit alle denken, was für ein toller Kerl du bist. Deswegen sagt er ja hier auch, pflege dein Haar, wasche dir dein Gesicht, weil das, was die Pharisäer offensichtlich damals gemacht haben, war, sie sind mit so einer Leidensmiene rumgelaufen. Ich habe gerade ein sehr hartes Leben, denn ich faste und ich bin so fromm unterwegs. Ich habe keine Zeit, meine Haare zu pflegen und rasieren und alles, das funktioniert nicht. Und alle sehen, dass ich jetzt schon wieder tagelang faste. Und da sagt Jesus, nein, das geht eigentlich erstmal niemandem etwas an, denn es ist eine persönliche Sache zwischen Gott und dir. Also auch da wieder, da wo ich meine Frömmigkeitsübung vor mir hertrage, um zu zeigen, was für ein toller Kerl ich bin, so wie ich vielleicht heutzutage auch meinen neuesten Ernährungstrend vor mir hertragen könnte, um zu zeigen, was ich alles Besonderes hinkriege. Da bin ich so unterwegs, wenn das das ist, was mich in der Identität ausmacht und ich sage, mein Wert hängt daran, dass andere sehen, was für ein fromm, religiös, wie auch immer disziplinierter Mensch ich bin. Und es ist mir nochmal wichtig, alle diese Sachen sind ja keine schlechten Sachen. Jesus sagt, bei keiner dieser Sachen, das sollt ihr überhaupt nicht machen. Das wäre problematisch, wenn er das sagen würde. Aber es geht eben um die Haltung. Ich denke, der Punkt ist klar. Und das Spannende ist ja, dass man das auch noch auf andere Dinge übertragen kann. Also man könnte diese Liste jetzt auch noch erweitern. Man könnte das auf sein Hobby, sein Ehrenamt, auf die ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeinde übertragen. Und könnte genauso fragen, aus welchem Grund und aus welcher Haltung heraus machst du das? Weil du Anerkennung brauchst? Weil du weißt, davon hängt dein Wert ab? An der Stelle sind natürlich unsere sozialen Medien heutzutage nochmal eine extra große Versuchung, so auf die Anerkennung anderer zu schauen, weil die leben ja geradezu davon, dass ich zeige und präsentiere, was ich mache. Neuestes Foto hier, neueste Aktion da, neueste Errungenschaft an dieser Stelle. Und ich freue mich, wenn andere sagen, boah, gefällt mir, super, siehst gut aus, was für ein tolles Leben, kann das auch fromm sagen, was wir als Gemeinde alles hinbekommen. Und Jesus würde sagen, ja, dann hast du die Anerkennung von anderen Menschen. Und das war es dann eben auch. Darum geht es ihm. So ist er an der Stelle so radikal, dass er sagt, wo du die Anerkennung von anderen Menschen suchst, da hast du dann an der Stelle auch sonst nichts mehr zu erwarten. Du hast diese kurzfristige Anerkennung anderer Menschen, aber es bringt dir nichts in Bezug auf die Ewigkeit. Und da ist die Frage, mit welchem Fokus wollen wir unterwegs sein? Mit welcher Perspektive wollen wir unterwegs sein? Es geht um diese zwei Optionen. Und wir merken, ich kann auch gute Dinge aus einer falschen Motivation heraus tun oder auch natürlich in Unkenntnis auf das Falsche setzen und denken, ich brauche das. Warum warnt Jesus an der Stelle so deutlich davor? Warum ist ihm das so wichtig? Es geht letztlich darum, dass er unseren Fokus nachschärfen will und es geht ja letztlich auch darum, dass er uns mit dieser deutlichen Warnung davor bewahren möchte, auf etwas Falsches zu setzen, was nicht langfristig trägt. Deswegen der dritte Punkt, was von beidem ist eigentlich die zukunftsträchtigere Option? Wichtig ist an der Stelle nochmal, Jesus redet ja mit seinen Jüngern. Das heißt, er spricht erst schon mal mit Menschen, habe ich schon gesagt, zu Menschen, die schon mit ihm unterwegs sind. Und es ist wichtig, es geht nicht darum, durch das richtige Verhalten, ob es jetzt nach außen getragen ist oder ob es ganz persönlich nach innen ist, es wird mich nicht näher zu Gott bringen. Es wird mich auf der Leiter in den Himmel nicht entscheidend nach vorne bringen. Und eigentlich ist es ja diese Haltung, die da drin steckt. Ich will zeigen, was ich alles kann. Und das kann ich auch vor mir selber tun. Und dann spricht Jesus hier aber von dieser Anerkennung bei Gott oder dieser Belohnung durch Gott. Und das ist der Gegenfokus. Es gibt die kurzfristige Anerkennung für das, was ich tue, oder es gibt das Langfristige, denn Gott ist der Ewige und deshalb ist das Leben mit ihm auch das Ewige. Und da wird es in irgendeiner Form diese Anerkennung und Belohnung geben. Und wie das aussieht in einem Umfeld, wo ohnehin schon alles gut ist, wenn wir schon alles haben, das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Aber trotzdem sagt die Bibel immer wieder, es wird in irgendeiner Form diese Belohnung geben und das wird Auswirkungen haben. Und das ist auch eine Motivation, die immer wieder erwähnt wird. Und auch wenn es für alle alles perfekt sein wird, wenn wir mal bei Gott sind, wird das gesehen werden, was wir getan haben. Und deswegen diese Frage, investieren wir in zeitlich Begrenztes oder investieren wir in Ewiges? Und jetzt könnte jemand mit einem bisschen kritischen Geist natürlich sagen, wenn es dann doch um einen Lohn geht, wenn es um Belohnung geht, mache ich das dann nicht eigentlich doch aus selbstsüchtigen Motiven? Also, dass ich etwas tue, weil ich dann ja doch hinterher wieder etwas für mich erwarte? Wäre es nicht besser und wäre es nicht die edlere und reinere Handlung, wenn ich das völlig ohne Hintergedanken tun würde? Ich denke, dass es an der Stelle wichtig ist, zu überlegen, was ist eine Belohnung? Es gibt Belohnungen, die sind eine direkte Folge aus dem, was ich getan habe. Und es gibt Belohnungen, die stehen in keinem Zusammenhang mit dem, was ich getan habe. Wenn ich mich in der Schule angestrengt habe und der Schulabschluss ermöglicht mir dann ein bestimmtes Studium, dann ist es eine Belohnung, die steht in direktem Zusammenhang mit dem, was ich getan habe. Wenn ich aber einfach dafür dann irgendwie von meinen Eltern ein paar tausend Euro überwiesen bekomme, steht diese Belohnung wenig im Zusammenhang damit. Und ich denke, das macht einen Unterschied. Ist die Belohnung eine direkte Folge und auch eine Frucht dessen, was ich getan habe? Und an der Stelle, um es ein bisschen abzukürzen und weil andere das manchmal vielleicht besser auch auf den Punkt bringen können, zitiere ich nochmal den Schriftsteller C.S. Lewis, der gesagt hat, wir sollten uns nicht durch die Ungläubigen beunruhigen lassen, die behaupten, die Verheißungen auf eine Belohnung machten das Christentum zu einer selbstsüchtigen Angelegenheit. Und jetzt kommt er mit dem, was ich schon versucht habe zu erklären. Es gibt verschiedene Arten von Belohnungen. Es gibt solche, die in keinem direkten Zusammenhang mit den Anstrengungen stehen, die man macht, um sie zu erringen, die keinen natürlichen Bezug zu den sie begleitenden Wünschen haben. Geld ist nicht die natürliche Belohnung für Liebe. Deshalb nennen wir einen jungen Mann, der eine Frau nur um ihres Geldes willen heiratet, selbstsüchtig. Aber für jemanden, der wirklich liebt, ist die Heirat eine echte Belohnung und wir würden ihn deshalb nie selbstsüchtig nennen. Also es geht um die Frage, ist die Belohnung eine unmittelbare Frucht auch dessen, was ich tue? Und Jesus lädt uns jetzt ein mit diesem Text. Er fordert uns auch heraus, er stellt uns vielleicht in Frage und er lädt uns ein und ermahnt, verlass dich auf das Richtige und spiele keine fromme Show. Kläre deine Beziehung zu Gott und tu das, was du tun willst, mit Ewigkeitsperspektive. Und wenn du das tust, wird das auch auf eine andere Art und Weise automatisch nach außen sichtbar werden. Und für die, die vielleicht noch zögern, es ist ja nicht nur eine Warnung, es ist ja auch ein Schutz, nicht auf Dinge zu setzen, die nur kurzfristig Halt geben, aber nicht langfristig und die irgendwann zerbröseln, weil die Anerkennung anderer Menschen ein sehr schnelllebiges Gut ist. Und wir merken das ja heute auch in der Öffentlichkeit, wie schnell Menschen, die an einen Tag gehypt wurden, wie schnell die auch wieder fallen gelassen werden. Die Anerkennung durch andere Menschen, sie ist sehr trügerisch, sie ist sehr wechselnd. Und dagegen sagt Gott, die Identität und der Wert bei ihm, das ist ewig, das ist haltbar. Dazu lädt er uns ein, das ist diese Chance. Und klar ist, wie gesagt, wir werden das nicht aus eigener Kraft schaffen. Diese bessere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, ist immer auch eine geschenkte Gerechtigkeit, weil die steckt nicht in uns drin. Aber Jesus will sie uns wie so einen Mantel umlegen. Und Jesus ist dann der, der uns wirklich den Zutritt zu seinem Reich verschafft. Und Jesus ist ja gleichzeitig auch der, der so gelebt hat, wie wir es tun sollten. Der so gelebt hat, wie es auch seinem Maßstab entspricht. Der ein Leben gelebt hat, wo er damit leben konnte, dass Menschen ihn ganz interessant fanden und der es auch wunderbar aushalten konnte, als die Menschen gegangen sind, so weit, dass er sogar zu seinen Jüngern gesagt hat, und wie sieht es mit euch aus, wollt ihr auch gehen? Und er konnte es aushalten, dass die Volksmenge, die eine Woche zuvor noch Hosianna gerufen hat, ans Kreuz mit ihm gerufen hat, und er hat diesen Weg nicht abgebrochen. Also Jesus ist der, der so gelebt hat, Aber er ist eben auch der, der sagt, wenn wir in Verbindung mit ihm leben, dann lebt er in uns. Dann schenkt er uns seinen Geist, der an uns arbeiten will, dass wir als Bürger dieses Reiches leben können. Und dann können wir diesen Unterschied machen. Nicht, um Pomp und Aufsehen zu erregen, um Belohnung von Menschen zu suchen, sondern ganz demütig und im Verborgenen, im Wissen, dass Gott das sieht und dass wir bei ihm nie vergessen sind. Und wir können darauf setzen, wir können auf etwas setzen, dass wir uns nicht selber zusprechen müssen, dass wir den Wert uns selber nicht schaffen müssen, sondern von Gott zugesprochen bekommen. Diese Einladung spricht Jesus an uns aus. Amen.